Ich danke euch für die Einladung. Oh, das ist aber toll, da kann man sogar weggehen vom Mikro. Für mich ist es gerade jetzt ein bisschen schwierig. Ich bin direkt angekommen, ich war ununterbrochen im Auto. Ich habe das Gefühl, meine Seele ist noch irgendwo unterwegs vor Bern. Und dann ist es gut, vielleicht für einen Moment zu beten, mal zu verschnaufen. Ihr habt sicher vorher schon gebetet, aber ihr betet mit mir sicher noch mal gerne. Und ich lade euch dazu ein, aufzustehen. Unser Vater im Himmel, was wir dringend nötig haben, Herr, ist Ruhe. Ruhe für unsere Seelen und für unsere Herzen. Wir freuen uns und wir möchten dir das sagen, dass wir uns freuen, dass jetzt Sabbat bald wird. Was für eine fantastische Einrichtung, die du uns Menschen mitgegeben hast. Wir möchten diesen Sabbat in deiner Gegenwart verbringen, Herr. Und deshalb bitten wir dich, dass dein Wort seine göttliche Kraft wirksam macht, dass du durch den Geist zu unseren Herzen sprichst, Entscheidungen für dich bewirkst, wie immer sie aussehen mögen, und dass dieser Sabbat ein besonderer Meilenstein sein wird auf unserem Weg zu dir nach Hause. Danke, dass wir einige Stunden miteinander verbringen können unter deinem Wort. Mögest du, Herr, gegenwärtig sein, weil du uns eingeladen hast. Wir danken dir dafür. Amen. So, manches Mal gibt es so Tage im Leben. Ich kann mich noch gut an diesen 30. März 2011 erinnern. Wisst ihr noch, was das für ein Tag war? Wahrscheinlich bin ich der Einzige im Raum, der diesen Tag noch kennt. Das ist schlimm. So schnell vergessen wir die Sachen, ne? Es war ein Mittwoch. Was lacht ihr? Es stimmt. An einem Mittwoch morgens, ich glaube es war so 7.29 Uhr, betrete ich die Zinzendorf-Klasse im Burschenheim unten drin. Fabian weiß jetzt, von was ich spreche und ein paar andere auch. Unterrichtszeit. Bei uns beginnt der Unterricht um 7.30 Uhr. Und während ich da so noch auf dem Weg bin in die Klasse, beschleicht mich ein seltsames Gefühl. Ich versuche das kurz zu beschreiben. Das ist so ein Gefühl, wo man denkt, irgendetwas wird heute passieren. Irgendwie spürt man schon, dass was kommt. Kennt ihr dieses Gefühl? Habt ihr das schon einmal gehabt? Frauen nicken mehr als Männer bei dieser Frage. Es ist interessant. Doch auch. Also man merkt, heute wird ein besonderer Tag sein, aber man kann es nicht genau fassen. Wenn man es beschreiben müsste, müsste man nur sagen, ich weiß nicht, aber es ist irgendwas in der Luft. Und an dem Morgen war das so. Ich kam hinein durch die Tür und in dem Moment trifft es mich wie ein Schlag. Die Erleuchtung. Das Pult war weg. Kein Pult da. Und statt dem Pult standen da zwei Torten mit Kerzen drauf. Ich hatte meinen Geburtstag vergessen. Wirklich. Ich habe ihn buchstäblich vergessen. Ist das euch schon mal passiert? Ganz ehrlich, könnt ihr die Hand heben? Welcome to the club of the old ones. Es hat mich tief erschrocken. Ich will ja nicht über meinen Geburtstag heute reden. keine Angst. Aber ich möchte über einen Tag reden, wo ich mir fast sicher bin, in meiner Fantasie male ich mir es aus, dass dieser Mann ein ähnliches Gefühl hat, der alte Aufstand. Heute ist ein besonderer Tag. Und vielleicht konnte er es auch nicht ganz greifen, was an diesem Tag jetzt passieren wird. Einige Zeit später, als er seinen Arbeitgeber gegenübertrat, da hat der, wie sagt man da in der Schweiz, Chef oder Boss oder der Chef. Also der Chef hat ihm dann gesagt, du, ich habe eine Aufgabe für dich. Und da dachte er sich, okay, was wird das wohl sein? Und als er das hörte, was er machen sollte, da wusste er schon, dieser Tag war gelaufen. Die Aufgabe war, für das königliche Gestüt neue Futterweiden zu suchen. Und der Mann dachte sich, Futterweiden? Wo sollen wir noch Futterweiden finden? Das gibt's doch nicht. Aber weil sein Chef ein sehr angesehener Mann im ganzen Lande war, in der Tat, er war der höchste Mann in dem ganzen Lande, traute er sich auch keinen Pieps zu sagen. Und sagte nur, werden wir machen. Und dann kam sein Chef noch auf die Idee und sagt, und weißt du was, ich gehe mit. Oh, weia, auch das noch. Glücklicherweise hat er dann selber die Idee geäußert, dass man sich vielleicht trennen sollte, dann findet man mehr, beziehungsweise kann man mehr Land abdecken zu zweit. Also stieg er auf sein Pferd und ritt davon. Und der Chef hat dasselbe auch gemacht. In meiner Fantasie, weil die Bibel hier nicht allzu viel dazu sagt, stelle ich mir das vor, wie er eigentlich überhaupt nicht auf irgendwelche Gräser geachtet hat. Es war sowieso nutzlos. Es war deshalb nutzlos, weil es schon ewig nicht mehr geregnet hat. Also dachte er sich, ach, was soll das? Ich reite halt mal herum bis zum Abend und komme wieder zurück. Als er da so reitet, sieht er dann wohl am Horizont doch etwas, was seine Aufmerksamkeit erregt. Da ist eine Gestalt. Und diese Gestalt, je näher er ihm so langsam reitet, kommt ihm immer mehr bekannt vor. Kein Wunder, die Gestalt hat ein typisches Outfit angehabt. Kennt ihr das, wenn euch dann das immer klarer wird, wer die Person ist? Meine Frau hat die Gabe, Menschen an ihrem Gang zu erkennen. Also wenn wir so unterwegs sind in Bogenhofen und jemand ist da 100, 200 Meter weiter und die Person läuft, oder sagt ihr auch laufen, gell? Geht, läuft? Ich sag laufen, ich bin süddeutsch, das heißt bei mir gehen. Also der läuft in eine Richtung, dann sieht sie schon an den Füßen, ach, das ist die und die Person. Und ich denke mir noch, wie machst du das? Ich muss erst da sein mit meiner Brille, dann erkenne ich so aus 5 Meter, wer es ist. Der Mann hat auch so das Gefühl gehabt, ja, die kenne ich. Und dann kommt er immer näher, näher, näher und dann wird es Gewissheit. Ich weiß, wer es ist. Und macht ihr das dann auch mal so, wenn ihr jemand lange nicht gesehen habt, dass ihr dann sagt, sag mal, bist du das, Christian? Ist eigentlich seltsam, oder? Ich weiß genau, dass es Christian ist. Christian weiß genau, dass ich ihn erkannt habe. Was soll die Frage, bist du es, Christian? Aber in der Bibel ist das genau so. Der tritt ihm entgegen und er stellt ihm genau diese Frage. Ja, sag mal, bist du das? Ihr wisst schon, was er sagt, oder? Und dann kommt die Antwort. Ja, ich bin's. Ganz klar. Das Erste, was dann aber die Person sagt, das hat etwas mit unserem Seminar an diesem Wochenende zu tun. Schauen wir uns das an. Ach, ihr kennt das Kapitel nur zu gut. Erster Königebuch. Und dort im Kapitel 18 findet ihr diese Geschichte. Die Geschichte ist absolut unterbewertet. Ihr kennt 1. Könige 18 wegen einer völlig anderen Geschichte nur zu gut, oder? In 1. Könige 18 passiert was? Ja, der Berg zu Karmel. Das Gottesurteil dort oben. Fantastische Geschichte. Und auf die kommen wir gleich noch, aber etwa die andere Hälfte, möchte ich fast sagen, nicht ganz, aber die andere Hälfte des Kapitels dreht sich um unseren Mann hier, den wir betrachten wollen, mit Namen Obadja. Also vom Lesematerial, wenn ihr das lesen würdet, bis zum Vers 20 etwa, da geht die Geschichte des Obadja. Und dann erst beginnt die Geschichte vom Berg Karmel. Und das sind halt die restlichen Verse bis 46. Fast die Hälfte geht um Obadja. Irgendwie scheinen wir in der Geschichte natürlich mehr den Augenmerk auf den zweiten Teil des Kapitels zu legen. Vielleicht sogar mit Recht. Aber der erste sollten wir nicht unbeachtet lassen. Wir steigen ein hier im Vers 8. Ihr seht in Vers 7 die Frage, ja, bist du es nicht, Elia, mein Herr? Und Elia sagt, ja. Und jetzt kommt die erste Aussage des Elia, gleich der Hammerschlag, und Obadja weiß, dieser Tag hat's in sich. Geh hin und sag deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Jetzt müssen wir ein paar Sachen wissen. Nummer eins, es wäre mal gut, wenn wir Hebräisch könnten. Jetzt weiß ich, es gibt da einige Hebräisch-Experten hier. Also ich brauche jetzt eure Hilfe, okay? Fabian, Bana, ihr müsst mir jetzt helfen. Oder ihr kontrolliert, ob das stimmt, was ich sage. Ne? Ist auch gut. Das, was da steht, was hier mit drei Wörtern ausgedrückt wird, Elia ist da, ist im Hebräischen ein einziges Wort. Er sagt, Elia sagt zu Obadja, geh zu deinem Herrn. Ihr wisst, wer der Herr ist, der heißt Ahab. Ahab ist ein wahnsinniger König. Ich meine, buchstäblich fast wahnsinnig. Er heiratet eine Prinzessin eines Sidoniterkönigs. Diese Prinzessin bringt den gesamten Kult mit nach Israel. Kult des Baals, Kult der Aschera, schrecklich, der Ahab. Baut sogar einen Baalstempel in seiner Hauptstadt. Muss man sich mal vorstellen. Nicht nur das, die Zeit ist extrem schlimm. Also hättet ihr da kurz vor Kapitel 17 nachgelesen, was da passiert. Der Hiel, das ist ein Name, der hat sogar was mit Gott zu tun, der baut Jericho auf. Und als er Jericho aufbaut, kommt der Fluch Gottes, den eine andere Person über Jericho schon ausgesprochen hat, nämlich Josa, zum Tragen. Sein ältester Sohn stirbt, als er beginnt, die Stadt aufzubauen. Und da muss der Hiel sich doch zurückgedacht haben an die Zeit des Fluches des Josuas. Der Fluch hieß nämlich, wer die Stadt anfängt aufzubauen, der muss seinen ältesten Sohn opfern. Und wenn du dann die Tore einsetzt, in die Stadt, dann wirst du deinen jüngsten Sohn verlieren. Stellt euch vor. Der Hiel baut einfach weiter. Und dann macht er die Tore rein und der jüngste Sohn stirbt. Ist das nicht verrückt? Das ist diese Zeit damals. Und Ahab ist der Herr von Obadja. Und Elia beauftragt Obadja jetzt zu sagen zu deinem Herrn, zu Ahab, zu seinem Chef, Elia ist da. Das hebräische Wort hier an dieser Stelle, das einzige Wort, was da steht, ist Eliyahu. So viel Hebräisch können wir alle, oder? Eliyahu heißt? Christine? Ja, noch kürzer. Elia. Da ist kein Es da. Einfach nur Eliyahu. Und jetzt die Übersetzer, die denken sich natürlich ihren Teil und sagen, naja, er wird ja nicht einfach zum Ahab gehen und sagen, Elia! Er muss ja noch irgendwas dazu sagen, oder? Und deswegen machen die Übersetzer diese zwei Wörtchen dazu, ist da. Jetzt nehmen wir die aber mal weg und schauen uns nur den Namen des Elias an. Das soll er ja sagen, richtig? Er soll sagen, Eliyahu. So, jetzt brauche ich unsere Hebräer. Was heißt Eliyahu? Und für unsere Nicht-Hebräer, vielleicht kriegen wir es auch noch raus. Fangen wir mal an mit Elia. Ja, das hört sich doch an wie Yahweh. Wow, super. Also hat sich alles gelohnt. Jahwe steht für Jahwe. Gut. Und El? Gott. Sag mal, habt ihr alle schon Unterricht gehabt hier? Also El ist Gott, Jahwe, Jah ist Jahwe und jetzt fehlt nur noch das I dazwischen. Ne? Eli. Und das heißt? Mein. Sag mal, wer kann von euch alles Hebräisch? Ich bin erstaunt, super. Toll. Ich kann euch also nicht einladen, nach Bogenhofen zu kommen und dort Theologie zu studieren. Ne? Ihr habt das schon. Also anyway, Eliyahu, Eli, mein Gott. Jahwe. Der Name Elias bedeutet, Jahwe ist mein Gott. Und der aufmerksame Bibelleser stellt jetzt an dieser Stelle fest, dass der Elia dem Obadja eine Botschaft gibt, die zwei Bedeutungen hat. Wir bekommen durch die Übersetzung eine Bedeutung, nämlich Elia ist da. Na klar, der Elia, den sie gesucht haben, verzweifelt gesucht, wie eine Münze, die man verloren hat. Ahab hat schon alles dran gegeben, dass man diesen Elia findet. Ne? Aber es hat nicht geklappt. Aber jetzt ist er da. Das ist ja auch das Problem, was der Obadja gleich hat, weil er sagt, also wenn ich jetzt weggehe zu Ahab und ihm das sage, das entspannt sich so nachher im Gespräch und du gehst weg, dann bin ich dran. Und du bist immer weg. Du bist schon 3,5 Jahre weg. Das ist viel zu gefährlich. Die zweite Botschaft jedoch ist die, was der Name bedeutet. Obadja soll seinem Herrn sagen, Eliyahu, Jahwe ist mein Gott. Halten wir kurz inne. Weiß der Ahab, dass Obadja Jahwe verehrt? Was denkt ihr? Nein? Wie kommt ihr auf die Idee? Richtig. Und wenn du sagst, er hat sie versteckt, dann macht man das normal im Geheimen. Ne? Das ist das, was der Obadja nachher im Zwiegespräch mit Elia ja auch sagt. Er macht Elia klar, du, sag mal, was verlangst du eigentlich von mir, wenn ich jetzt zum Ahab gehe? Weißt du nicht, dass ich ein Diener des Herrn bin? Weißt du nicht, dass ich so und so viel Propheten da versteckt habe und während wir nach Wasser suchen für die Pferde, habe ich denen Wasser und Brot gegeben? Und während die Isebel da auftischt für die Priester der Aschera und des Baals am Königshof, gehe ich hin und gebe denen Brot und Wasser? Weißt du das nicht? Und jetzt will ich hingehen und ihm sagen, Jahwe ist mein Gott. Was glaubst du, was passiert, Elia? Ihr könnt es hier nachlesen, ein bisschen in den Versen 9 bis 14. Er sagt ganz deutlich, was passiert. Dreimal sagt er das. Vers 9 sagt er, was habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hände Ahabs geben willst, dass er mich tötet? Das ist das Erste, was Obadja dem Ahab erwidert, nachdem er gehört hat, du sag zu ihm Eliyahu. Ja, willst du, dass er mich umbringt? Nachher in Vers 12 sagt er das wieder. Und wenn ich dann käme und sage es Ahab an und er fände dich nicht, das ist jetzt dieser erste Grund, dann tötet er mich. Und Vers 14 kommt er wieder drauf. Er hat übrigens 3 Ausreden, warum er das nicht machen will. Wenn ich ihm sage, Elia ist da, dann wird er mich töten. Das sagt er nicht und dich nicht findet, einfach weil ich ihm das sage. Das heißt, Ahab weiß nicht, dass Obadja dem Herrn dient. Ganz klar weiß er das nicht. Würde das Isebel wissen, würde er schon längst nicht mehr der Diener des Ahabs sein. Mit anderen Worten, Obadja ist ein geheimer Jünger des Herrn. Und da gibt es einige in der Welt davon, die geheimen Jünger des Herrn. Vielleicht sogar heute noch. Hier ist die erste Person in dieser Elia-Geschichte, die wir jetzt gerade anschauen, die vor die Entscheidung gestellt wird, zuerst Gott in ihrem Leben zu setzen. Wenn ihr heute ein Wort mitnehmen wollt von heute Abend, dann sollte das dieses Wort sein. Zuerst. Es wird noch auftauchen. Gott zuerst. Da kommt Gott in das Leben des Obadja, tritt hinein in der Gestalt des Elias und sagt ihm, Obadja, heute ist der Tag, dass du mich bekennen sollst. Und zwar vor deinem Chef. Ich kann mir vorstellen, der Obadja liebt Sicherheit in seinem Leben. Der möchte es ruhig haben. Der möchte wissen, dass alles geregelt ist. Der hat vielleicht auch Angst, sein Leben aufs Spiel zu setzen für Gottes Sache. Und das ist der Punkt, wo die Sicherheit zu sehr verlockend für ihn wird. Deshalb kommt Elia und gibt die Elia-Botschaft weiter. Obadja, jetzt setze den Herrn zuerst. Ich weiß nicht, das ist gut, wenn man in andere Gemeinden kommt, kennt man ja diese Gemeinden überhaupt nicht. Also keine Angst, euer Prediger hat mir nichts erzählt über diese Gemeinde. Und deswegen habe ich ja so einen gewissen Freipass. Ich kann alles sagen, was ich will. Ich bin auch nachher wieder weg. Und der Prediger darf dann schauen, was aufzuarbeiten ist. Aber ich möchte euch Folgendes sagen. Eigentlich sage ich es nicht euch, sondern Elia sagt es. Wenn Elia hier wäre und zu uns allen, einschließlich mir, sprechen würde jetzt, mit so einer ähnlichen Botschaft, die er Obadja gegeben hat, was würde er dann da wohl sagen? Würde er sagen, Martin, jetzt lebst du schon 5 Jahre in dieser Wohnung in der Mitte, in der Stadt von Braunau. Ich erfinde keine Geschichte, okay? Das ist wahr. 2 Stockwerke unter dir ist eine Frau, die du und deine Frau, also meine Frau, die Wolllady nennen. Wir haben da einen Wollladen, das ist die Maria Bernreutner, ich hoffe, das wird nicht aufgenommen, irgendwann hört es. Die Maria, eine gute Katholikin, von Herzen. Würde Elia zu mir sagen, Martin, weiß sie, dass du ein Diener Jahwes bist? Dann würde ich sagen, ja, natürlich. Jeden Sabbat, wenn sie unten ihr Geschäft aufmacht, laufe ich runter im Anzug. Sie sieht das doch, oder? Nein. Elia würde dann sagen, Moment, Martin, ich weiß, dass sie das sieht, aber weiß sie, dass du ein Diener des Herrn bist? Ja, natürlich, ich habe mit ihr schon drüber geredet. Ich habe sie eingeladen zum Konzert nach Bogenhofen, zur Predigt habe ich sie noch nicht eingeladen. Weiß sie, dass du ein Diener Jahwes bist? Das ist nicht das erste Mal, dass ich drüber predige, das könnt ihr euch vorstellen, aber jedes Mal läuft es mir kalt den Rücken runter, weil das ist genau das, was ich mir an der Stelle immer überlege. Und ich muss bekennen, ich habe ihr das noch nicht irgendwie so vermitteln können, dass ich auf diese Frage des Elias sagen könnte, ja. Ich tröste mich mit all diesen Beispielen, wie wir es manchmal in der Sabbatschule machen. Ich lebe als Christ, ich zeige ihr, ich rede nur die Wahrheit, ich helfe ihr, ich trage ihr die Wolle rein, ich mache ihr die Heizung unten an. All das, das stimmt auch. Das ist doch das tolle Beispiel, aber sie hat mich in 5 Jahren noch kein einziges Mal nach meinem Glauben gefragt. Ich bin mittlerweile so ein bisschen ernüchtert darüber, dass unser Leben die Leute dazu bringt, uns nach unserem Glauben zu fragen. Also ich habe das die letzten 5 Jahre nicht erlebt, allein durch mein Leben. Ich weiß nicht, vielleicht erlebt ihr das. Das Leben reicht nicht, liebe Geschwister, liebe Freunde. Es braucht Worte, nicht nur Werke. Werke ist gut, die müssen passen. Passen zu was? Zu den Worten. Wir müssen auch reden. Elia sagt,
Eliahu.
Wenn ihr jetzt an irgendwelche Personen in eurem Leben denkt, wo ihr ein Eliahu einmal sagen sollt, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich Elia im Himmel freut darüber. Er lebt ja noch. Und vielleicht bekommt er das sogar mit, was wir hier in Bern machen. Bitte denk dran in deinem Leben, dass es darum geht, Gott immer zuerst zu setzen. Das macht adventistisches Christsein aus. Wir reden ja über Grundpfeiler des adventistischen Christseins oder des christlichen Adventistseins, wie immer ihr das wollt. Und für mich, ja, das absolute Fundament ist das. Gott ist die Nummer eins, zuerst. Die Adventisten, die Botschafter der Endzeit setzen Gott immer an die erste Stelle in ihrem Leben. Machst du das? Der Obadja wagt an diesem Tag diesen Sprung ins Wasser. Er macht es tatsächlich. Er macht es und obwohl wir nachher nicht mehr viel von ihm erfahren, er scheint am Leben zu bleiben und hat an diesem Tag ein Zeugnis gegeben. Ich bin mir sicher, an diesem Tag wird er bis zum Ende seines Lebens gedacht haben. Der Tag, an dem er Eliahu sagte. Jetzt ist dieser Obadja nicht der Erste in der Elia-Geschichte, der Gott an die Zuerststelle setzen musste. Davor gibt es noch jemand anders. Wir schauen uns, wie lange habt ihr Zeit heute Abend? Bis 9:30, gut. Okay. Wir schauen uns noch, ich sag's euch lieber nicht, wir schauen uns jetzt mal die nächste Person an. Ja? Wir blättern einmal um, Kapitel 17. Während ihr die Person sucht, das ist das so eine Witwe, gell? Ihr schaut mal, wo die Witwe vorkommt. Lasst mich noch Folgendes sagen. Die Elia-Geschichte ist ja eine besondere Geschichte für uns als Adventbewegung. Denn wir sind ja der Überzeugung, aus welchen Gründen, das sei jetzt mal Nebensache, wir sind der Überzeugung, dass wir der Endzeit-Elia sind. Das habt ihr sicher schon einmal gehört. Und ich hoffe, ihr glaubt das auch. Das heißt, wir haben die Aufgabe, eine Elia-Botschaft an dieser Welt, an diese Welt weiterzugeben, die am Rande der Katastrophe steht, beziehungsweise, um es besser zu sagen, die am Rande des Heimgangs steht. Die Katastrophe ist ja nur ein vorübergehendes Teil, bis dann Christus endlich kommt. Unsere Aufgabe ist es, Elia-Botschaft zu verkündigen, ja? Und deswegen glaube ich, ist es wichtig zu schauen, was ist die Botschaft des Elia? Vielleicht, nicht nur vielleicht, ich hoffe, ihr werdet dann merken, die Botschaft ist zuerst. Gott zuerst. Ihr habt die Witwe gefunden. Welcher Vers? Vers 10 höre ich, also schaue ich mal hin. Jawohl, richtig, ich habe es ja auch. Vers 10. Er, das ist jetzt dieser Elia, er machte sich auf und ging nach Zapat. Na, vorher war er am Bach Krit. Dort ist er versorgt worden von Gott, aber dann hat ihn seine eigene Prophezeiung eingeholt. Der Bach Krit ist auch ausgetrocknet. Also musste er weg. 120 Kilometer läuft er jetzt vom Bach Krit nach Zapat. Und in Zapat, das Zapat liegt übrigens in Sidonien. Ja, richtig. Das ist das Land, aus der die Isabel kommt. Er muss also in die fremde Nation gehen, dort in ein kleines Kaff, ein buchstäbliches Kaff, ein Örtchen, und dort soll er eine Witwe treffen. Und dann passiert Folgendes. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, also der Elia, ist nicht gerade jemand, den man für den Knigge heute hernehmen sollte. Dem Obadja hat er einfach gesagt, ja, und dann sag ihm Elia. Auch hier, er stellt sich nicht vor. Na gut, ich weiß nicht, ob die Bibel nicht ein bisschen was verkürzt, das kann schon sein. Aber lasst uns das einmal so nehmen, wie es da ist. Was haltet ihr davon? Ihr lest gerade Holz auf. Die Situation der Witwe werden wir gleich erfahren, wie sie ist. Und ich nehme mal an, der Elia weiß auch, wie die Situation ist. Und alles, was er ist, ist, hallo, nicht mal nicht hallo, hole mir ein wenig Wasser. Was ist das? Kann er nicht mal guten Tag sagen? Und wie geht es? Was machst du? Wie ist es? Könnte ich bitte etwas zu... Nicht bitte, auch hier ein bisschen Hebräisch. Das ist ein einfacher Befehl, den er da richtet, ein Imperativ. Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Ganz schön frech. Vor allem die Leute haben ja dort auch kein Wasser mehr. Die Frau ist aber eine Frau der Gastfreundschaft. Das ist so typisch für den alten Orient. Gastfreundschaft geht über alles. Also wenn ihr jemals Geschichten lest im Alten Testament, wo die Gastfreundschaft sogar höher als Familienmitglieder gesetzt wird, das ist wahrscheinlich der Hintergrund. Gastfreundschaft steht ganz oben und deswegen will sie auch hingehen zu holen. Vers 11. Jetzt stellt euch das vor, sie geht hin zu holen, dann steht da, und er rief ihr nach. Also so in den Rücken hinein. Sie geht schon, dreht um, will Wasser holen, und da hat er noch eine Aufgabe. Ach übrigens, bring mir noch ein bisschen Brot. Ich finde es irgendwie komisch, um nicht zu sagen lustig. Was bildet sich Elia ein? Die arme Frau. Er bringt ihr leeres Fass zu Hause zum Überlaufen. Also ich meine, er, genau so meine ich es. Sie dreht sich um zu ihm und jetzt sagt sie es ihm. Höflich, so wahr der Herr dein Gott lebt. An dieser Stelle erkennen wir, dass die Witwe Elia erkannt hat. Warum? Das Erste, was der Elia überhaupt in der ganzen Bibel sagt, ist Vers 1. Es sprach Elia, da taucht er zum allerersten Mal auf, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead zu Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. So stellt sich Elia seinem König Ahab vor. Und die Witwe sagt zu Elia, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Sie kennt Elias Spruch, so wahr der Herr, der Gott Israels, mein Gott, lebt. Sie begrüßt ihn so. Und er hat wahrscheinlich wieder seinen Mantel da mit Kamelhaar, wie auch der Elisa, glaube ich, dann auch hatte, umgehabt und war da als Prophet Gottes zu erkennen. So wahr der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe nichts Gebackenes. Nur, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig betone. Ich schätze, sie hat es freundlicher gesagt. Aber ich würde so sagen, wie es im 21. Jahrhundert vielleicht eine Frau sagen würde. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und sieh, schau, Elia, ich habe 1-2 Scheit Holz aufgelesen, das ich nach Hause bringe, dass ich dann was backe für uns, dann essen wir das und ich und mein Sohn, wir werden sterben. So ist es. Die Frau ist am Rande des Todes. Sie hat keine Hoffnung mehr, sie ist verzweifelt, es ist aus. Und da kommt der Prophet Gottes und verlangt von ihr, dass sie das letzte bisschen, das ihr noch geblieben ist, dem Propheten Gottes gibt. Darauf Elia, Elias Botschaft, fürchte dich nicht. Geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache da kommt das Wort. Mache zuerst mir etwas Gebackenes. Bring es mir. Und dann für dich und deinen Sohn. Das ist wiederum die Herausforderung Gottes an das Leben einer Person, die noch gar nicht gläubig ist. Sie ist nicht wie Obadja. Obadja glaubt an Gott. Er macht es nur im Geheimen. Obadja hat sich für Gott innerlich entschieden. Er lässt nur niemand anders davon wissen. Oder bestimmte Leute nicht davon. Aber diese Witwe ist eine Götzendienerin. Auch Ellen White betont das in ihrem Buch Propheten und Könige. Sie hat von Gott gehört. Sie weiß, wer Elia ist. Das war eine interessante Sache, aber sie war noch nicht auf Gottes Seite. Und da kommt Gott her und sagt, gib mir, was du hast. Fürchte dich nicht. Springt sie in diesen Wasser, könnte man jetzt eigentlich nicht sagen, ist fast ironisch, ne? Springt sie in dieses kalte Wasser und tut das? Wird sie sich auf einen Gott verlassen, der ihr begegnet durch diesen Prophet Elia und sagt, keine Angst, Elia gibt dir ja eine Verheißung, eine schöne Verheißung. Er sagt, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und den Ölkrug, dem wird nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Man könnte sagen, wie ich das mal in einer Predigt gehört habe, setze Gott an die erste Stelle und er wird dich bis zuletzt führen. Wenn du Gott an den Anfang setzt deines Lebens, dann führt er dich bis zum Ende. Gott zuerst. Er hilft dir bis zuletzt. Das ist die Verheißung, die Elia dieser Witwe gibt. Was wird sie tun? Ich weiß, dass ihr wisst, was sie tut. Aber wenn ihr mit frischen Augen die Bibel lest, dann müsst ihr eure Spannung jetzt so überdehnt sein, dass ihr sagt, was wird sie machen in diesem entscheidenden Augenblick, wenn Gott ihr sagt, setze mich zuerst. Wird sie auch so reagieren wie der Obadja später? Diese heidnische Frau macht es. Der Jude würde sagen, der Herr sei gesegnet. Sie tut es. Sie verlässt sich auf Gottes Wort. Und sie wird bis zuletzt geführt. Ich nehme nicht an, dass heute Abend jemand hier ist, der sich noch gar nicht für Gott entschieden hat. Aber vielleicht doch. Man weiß ja nicht wirklich innen drin im Herzen, wie es da aussieht. Vielleicht ist ja jemand da, der sich noch gar nicht entschieden hat, wirklich. Die Witwe ist dann dein Fall. Das ist die Frau, die sich noch nicht entschieden hat. Und dann kommt die Botschaft des Elias. Zuerst Gott. Und ich verspreche dir, ich führe dich bis zuletzt. Falls du diese Entscheidung noch nie wirklich getroffen hast, das ist dein Moment, wo Gott dich an das erinnert. Was heißt erinnert? Vielleicht zum ersten Mal sagt. Triff diese Entscheidung ganz. Ich führe dich. Ich kann dich bis zum Ende führen. Und das mache ich. Es ist die Elia-Botschaft. Trachte zuerst nach Gott und Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Seht ihn zuerst. Die Frau macht es und sie hat es nie in ihrem Leben bereut. Ist das nicht fantastisch? Die Frau als Heidin kommt dazu. Obadja als der geheime Jünger kommt vor dieselbe Aufgabe und muss sich entscheiden. Und das Volk kommt auch dazu. Wir blättern wieder vor. Kapitel 18, das ist die bekannte Geschichte. Dazu brauche ich euch nicht allzu viel zu sagen. Das Volk schwankt von links nach rechts. Es hinkt auf beiden Seiten. Das ist der Ausdruck, den Elia da wählt in Vers 21, Kapitel 18. Hinken ist schrecklich. Auf beiden Seiten noch schlimmer. Ich erinnere mich, als ich von den USA nach Bogenhofen kam, das war 2004, im Winter 2004 hatte ich einen Unfall in den Vereinigten Staaten. Bei Schnee und Eis sind wir auf die Dünen gegangen. Die haben da so Dünen in Michigan. Christian, du weißt das sicher auch mal. Ne? Da kann man wunderbar im Sommer runterrennen und Spaß haben und springen. Aber im Winter ist es halt so, da ist Eis und Schnee. Und wir, dumm wie wir sind, dumm wie ich bin, ich muss mich da alleine herausnehmen, wir haben solche Reifen mitgenommen, die man aufbläst. Kennt ihr das? So viel Gaudi. Da kann man aufblasen und runterrutschen und fahren. Und lenken kann man da nicht groß. Da hält man sich einfach nur fest und es dreht sich und so weiter und so fort. Und mein jüngster Sohn macht das. Der war damals so an die 7 Jahre alt. Und der fährt da runter und dann kommt so ein kleiner Sprung. Da springt er drüber und boah, das sah lustig aus. Wir kamen von der anderen Seite die Düne hoch. Ich bin da also noch nicht runtergefahren. Ich habe nur meinen Sohn gesehen. Der, was der kann, das kann ich auch. Und außerdem so innen drin dachte ich ein bisschen, den werde ich schon zeigen, was der Papa alles kann. Also rauf, auf. Ich wusste, ich habe nicht berechnet, dass ich um einiges schwerer bin wie mein Sohn. Egal. Rauf und runter, das Ding saust und dreht sich und man fährt dann rückwärts, ganz cool, da winkt man den anderen zu. Und dann dreht sich das so und dann kam dieser Sprung und dann springt es und so ähnlich wie der Obadiah, dann wusste ich schon, oh weia. Ich landete wie auf einem Zementboden. Boom! Es hat so weh gemacht. Die anderen haben oben gelacht und ich habe unten geweint. Hüftbruch. Wie die mich da rausgeschleppt haben, da war so ein 2-Meter-Mann dabei, der hat gesagt, er hat noch nie so geschwitzt in seinem ganzen Leben. Haben eine halbe Stunde gebraucht, um mich diese 2-3 Kilometer da raus, ich konnte, es hat nur geschmerzt. Ein Jahr danach, immer so. Fabian, warst du da schon in Bogi, wo ich das hatte? Kein Volleyball mehr, könnt ihr es vorstellen? Kein Volleyball, nur hinken und es tut weh und schrecklich. Jetzt stellt euch vor, wenn ihr mal jemanden hinken gesehen habt, der hinkt nicht nur auf einer Seite, sondern das Volk hinkt auf beiden Seiten. Was passiert da? Ich kann das gar nicht vormachen. Da braucht man dann sein Wagerl. Dann geht's. Und Elia sagt, wisst ihr was, ihr vom Volk, ihr hinkt auf beiden Seiten. Links und rechts. Ihr fallt nur noch von einer Seite auf die andere und ihr wisst nicht, was los ist. Ihr braucht Halt im Leben. Ihr müsst euch entscheiden. Und jetzt kommt die Elia-Botschaft, oder? Was ist sie? Setze Gott zuerst. Deswegen sitzt man in der ersten Reihe, die begreifen es am schnellsten. Setze Gott zuerst. Gott ist ein seltsamer Gott. Denn Gott ist alles andere als tolerant. Die Baalspriester sind nie gekommen. Die sind in der ganzen biblischen Geschichte kein einziges Mal aufgetreten. Nirgendwo lesen wir was davon, dass diese Leute sagen, nur Baal. Ist euch das schon aufgefallen? Baal hat überhaupt kein Problem, wenn andere Götter angebetet werden. Hauptsache, er ist auch ein Stückchen dabei. Die sind nie gekommen und haben gesagt, nur Baal. Na, Baal ist das völlig egal. Aber Yahweh ist anders. Yahweh ist absolut intolerant. Yahweh sagt, da gibt es keinen anderen Gott neben mir. Das war ihm so wichtig, dass er sogar ganz am Anfang in seine 10 Gebote hineingegeben hat. Kein anderer Gott. Zuerst ich meint nicht zuerst Gott und dann irgendwann kommen all die anderen. Zuerst Gott meint Nicht, dass wir das falsch verstehen mit dem zuerst, okay? Zuerst Gott in der Bibel meint Gott allein. Nichts anderes. Nur Gott. Und so hat Elia die Botschaft an dieses Volk. Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Klingt fast wie sein Name, ne? Ist der Herr Gott? Ist Jahwe Eli? Ist Jahwe El? So steht es da. Dann wandelt ihm nach. Ist's Baal? Dann wandelt ihm nach. Und das Volk, das antwortet frei heraus. Und was ruft es ihm zu? Nichts ruft es ihm zu. Hier sind die Leute, die nicht genau wissen. Das ist wieder eine völlig andere Gruppe. Merkt ihr das? Obadja, der geheime Jahwe-Diener. Die Witwe zu Zapat, die Heidin, die sich entscheiden muss. Und hier das Volk, das in seinem Leben mehrere Götter hat. Jahwe ist auch dabei. Unter anderem. Ich weiß nicht, ob das auch manchmal zu uns heute spricht. Ob mancher von uns in der Kategorie ist, wo es Jahwe gibt und dann gibt es halt noch andere Dinge. Die sind auch so wichtig. Und dann kommt die Elia-Botschaft in dieser unserer Endzeit und ich sage ganz einfach, du musst dich entscheiden. Gott zuerst. Gott allein. Und was machen wir dann? Was tun wir dann? Vielleicht antworten wir nicht und sagen, ach, warten wir mal ab. So wie vielleicht heute Abend, wer weiß. Das wird schon rumgehen, irgendwann wird er aufhören. Und dann kann ich nach Hause gehen und meine Sachen machen. Oder morgen dann, wenn der Sabbat wieder vorbei ist, dann fängt die Woche wieder an und dann sieht womöglich alles wieder ganz anders aus. Gott allein, sagt Elia. Es ist traurig. Diese Stelle ist vielleicht die traurigste im Kapitel 18. Das Volk antwortete ihm nichts. Was dann kommt, brauche ich euch nicht erzählen. Das kennt ihr, oder? Gut. Wir schauen gleich weiter, nachdem das Feuer vom Himmel fällt. Das ist da im Vers 38. Da fiel das Feuer des Herrn herab, fraß das Brandopfer, die Holz, die Steine, die Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Und als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sie riefen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Sie rufen fast Elias Namen. Fast, hier steht da fast genau Elias Namen, Eliahu, fast gleich. Das ist die Botschaft des Elia. Der Herr ist Gott, Gott zuerst. Und sie haben es begriffen. Irgendwie mit einem leichten Schalennebengeschmack, oder? Was soll es auch sonst jetzt rufen, ne? Ist ja so deutlich, wer da Gott ist, oder? Gibt's ja keinen Zweifel mehr, die können ja gar nicht mehr anders. Und etwas später merkt man dann, dass es wahrscheinlich nicht bei jedem von denen vom Herzen kam. An dieser Stelle ist man einfach überwältigt von der Größe Gottes. Und deswegen ruft man, der Herr ist Gott. Ich glaube, Elia hätte sich gewünscht, dass sie da schon in Vers 21 diese Antwort gegeben hätten. Und nicht erst dann, wenn sie gemerkt haben, die Baalspriester, das sind alles nur Lügenbeutel. Auf alle Fälle hat Elia sein Ziel erreicht. Er ruft die Menschen, die geheime Diener sind, auf. Er führt andere, die noch nie was von Gott wissen wollten, zu Gott. Und das ganze Volk hier, das jetzt da versammelt war, betet Gott auch an. Fast so wie ein Jona in Nineveh, oder? Das Ziel ist erreicht. Aber die Geschichte hört da nicht auf. Jetzt braucht es noch eine vierte Gruppe oder eine vierte Person, die diese Botschaft lernen muss. Gott zuerst. Ihr wisst, wer das ist, oder? Wer muss es noch lernen? Wir lesen weiter. Und Elia, Vers 41, sprach zu Ahab: Zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Also in Bogenhofen kann man ziemlich gut abschätzen, wann es bald regnen wird. Die Wolken ziehen auf, es wird düster am helllichten Tag und es wird. Und dann, ist euch das schon aufgefallen? Ich glaube, ist das in der Schweiz auch so? Dann rauschen die Blätter. Besser gesagt, der Wind macht die Blätter rauschen und so. Habt ihr euch das schon mal gemerkt? Ja? Es rauscht schon, es regnet gleich. Und der Ahab, was macht er? Und Ahab zog hinauf, um zu essen und zu trinken. Also der Ahab war völlig überzeugt, dass der Elia ein Prophet Gottes ist. Ahab brauchte er nicht zu überzeugen. Die letzte Person, die lernen muss, Gott zuerst, ist Elia. Ja, er nickt. Wirklich? Der Prophet Gottes? Hallo? Wenn irgendeiner auf der Erde Gott am nächsten stand, ja, dann doch wohl Elia, oder? Lesen wir hier, wie es da weitergeht. Vers 42, zweite Hälfte. Da ging Elia auf den Gipfel des Karmel, bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie. Ist eine seltsame Beschreibung für eine Gebetshaltung, aber offensichtlich betet er hier. Es ist nicht so, wie manche Ausleger an der Stelle meinen, dass dann der Knecht da auf sein Haupt besser aufgehen kann, wenn er sich so runterstützt. Nee, nee, nee. Es ist wirklich beten. Er betet. Und er spricht zu seinem Diener: Geh hinauf auf den Berg hoch und schaue zum Meer. Letzten Sommer hatte ich das Vorrecht, in Israel zu sein. Leider nicht auf dem Berg Karmel. Also das müssen wir noch nachholen. Aber wir sind dran vorbeigefahren. Und da man da so vorbeifährt, sieht man auch vorher das Meer, da ist es. Und man weiß von der Karte, ihr könnt es ja euch anschauen, wenn ihr eine Karte hier drin habt, der Berg Karmel ist genau dieses Spitzchen da, dieses einzige Spitzchen, das es da gibt in dieser schönen Küstenlinie, okay? Und der Berg Karmel ist fast direkt am Meer. Das heißt, wenn man da hochgeht, hat man eine super Aussicht über das Mittelmeer. Das muss es sein. Ich war nicht selber. War schon mal jemand oben? Du warst schon oben. Sieht man das Meer? Ach gut, dass du ja sagst. Ja, man sieht das Meer, natürlich. Und man sieht auch das Jezreeltal und das Tal von Harmageddon. Und okay, das ist was anderes. Auf alle Fälle, er geht hoch und soll das Meer betrachten. Logisch, wenn es wo das Regen herkommt, dann muss das aus dem Meer aufsteigen. Klar, die Sonne scheint, die Wolken gehen hoch, der Wind treibt die Wolken rüber, die Wolken kommen zu den Bergen Judäas, zum Berg Karmel und dann, zack, da regnet es. Weil sie dann hinaufsteigen, es kühlt ab und der Regen fällt. So funktioniert das dort. Deswegen sagte Elia zu seinem Knecht: Geh hinauf und schau aufs Meer und sag mir, was da kommt. Es rauscht ja schon, hat er dem Ahab gesagt. Und dann geht er hoch und schaut. Und dann? Da kommt dieselbe Antwort fast wie das Volk vorher. Nichts. Er sagt: Es ist nichts da. Das gibt's doch nicht. Elia sprach: Geh wieder hin. Und der Diener ging hin. Elia, da ist nichts. Das zweite Mal schon. Und was macht Elia? Er betet weiter und sagt: Du, geh hin
Und der Diener geht hinauf, drittes Mal, schaut. Elia, ich sehe nichts. Geht wieder runter. Was macht Elia?
Seid ihr noch wach?
Er betet. Er betet. Was betet er? Er betet um Regen. Was ist sein Gebet?
Okay, gut.
Er betet. Er betet. Der Diener geht hinauf. Schaut wieder.
Elia, es ist nichts zu sehen.
Wie immer. Es darf nicht wahr sein. Elia betet. Fünftes Mal. Geh hinauf. Geh hinauf. Ich gehe ja schon. Da ist nichts. Elia, da ist nichts. Ja, das kann nicht sein. Doch. Geht hinunter.
Was glaubt ihr, wie lange das so geht? Meint ihr, er schickt ihn gleich eine Minute später wieder hoch? Also in meiner Fantasie, nein, das bringt es ja nicht. Ich kann nicht 10 Sekunden hochschreiben. Er meint, 10 Sekunden später ist schon die Wolke da.
Sicher nicht. Wie lange betet er da? Und er betet,
wie viel Mal? Wo sind wir jetzt? Naja, das 6. Mal. Ihr wollt schon, dass es 7. Mal ist, gell? Er betet zum 6. Mal, bitte. Was betet er? Lass es regnen. Merkt ihr diese Antwort? Er geht hinauf. Oh, na bitte. Elia, komm, wir gehen heim. Es bringt nichts mehr. Und Elia packt seine Sachen, sagt, ach, was soll's. Irgendwann wird es schon regnen und er geht nach Hause. Macht er natürlich nicht. Wie oft hättest du gebetet? Wie lang hättest du gebetet? Jetzt muss ich dir wieder aufschlagen. Wisst ihr, wie lange er vorher gebetet hat? Bei seinem letzten Gebet, vor diesem Gebet, das er gerade spricht? Du weißt, wie lange er da gebetet hat? Nein? Steht gerade ein paar Verse davor. Das letzte Gebet Elias vor diesem Gebet. Wie lange hat er gebetet? Der hat kaum Amen gesagt, ist es schon erfüllt worden. Der hat überhaupt nicht Amen gesagt wahrscheinlich, oder? Da hier in Vers 36, 37, schaut euch das an. Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrt. Boom! Entschuldigung. Es soll nicht so klingen. Ich finde, das Wort Gottes ist lebendig. Und es tut mir leid, wenn ich da vielleicht ein bisschen übertreibe hier und da, aber
es ist eine echte Geschichte, versteht ihr?
Es macht wirklich, das Feuer kommt herunter, es blitzt, es donnert, es knallt. Die Steine sind ja weg, es muss knallen, es muss eine Explosion sein. Wumm! Und Elia, boah, wie schnell war das? Und das Volk kniet nieder und schreit. Und jetzt?
Lieber Gott, was ist passiert? Ich bete hier und nichts passiert.
An dieser Stelle ist es gut, finde ich, dass es noch eine Botschafterin des Herrn gibt, die uns genau diese Situation beschreibt zwischen dem 6. und dem 7. Gebet. Ich möchte euch etwas vorlesen. Ihr findet es im SDA Bible Commentary, oder das ist einmal übersetzt worden in diesem Bibelkommentar, auf Seite 116, stammt aus dem Jahr 1891. Es ist ein Artikel. In diesem Artikel schreibt sie über das Leben des Elia und wir steigen hier ein bei genau dieser Stelle. Nicht genau, ich nehme noch mal ein bisschen zurück und lese das vor, was sie hier sagt. Das, was sie sagt,
ist genau das, was Elia lernen muss. Elia ist der Letzte, der lernen muss, dass es Gott zuerst ist. Habt ihr auf sein Gebet gehört? Wie war sein Gebet vorher? Erhöre mich, Herr, erhöre mich. Herr Gott, ich bin dein Knecht, dass ich alles nach deinem Wort getan habe. Ich weiß nicht, ob da was durchklingt. Ich zitiere. Der Diener hielt Ausschau, während Elia betete. Sechsmal kehrte er zurück und sagte, es ist nichts da. Keine Wolke, kein Zeichen, kein Regen. Jetzt kommt's. Doch der Prophet hörte nicht enttäuscht auf zu beten. Was macht er? Er blickt zurück auf sein Leben. Ob er irgendwann versäumt hatte, Gott die Ehre zu geben. Zweitens, er bekannte seine Sünden. Das ist, was er im Gebet macht. Er bekannte seine Sünden und verharrte in Demut vor Gott, während er auf ein Zeichen wartete, dass sein Gebet erhört wurde. Drittens, als er sein Herz erforschte. Viertens, kam er sich vor Gott und vor sich selbst immer geringer vor. Fünftens, es schien ihm, dass er nichts und Gott alles war. Während dieses Gebetes lernt Elia, Gott zuerst und allein in sein Leben zu setzen. Er macht hier eine Erfahrung durch, die die Gläubigen in der letzten Zeit genauso durchmachen werden. Die Erfahrung, dass man überhaupt nicht mehr auf sich schaut. Nur Gott allein. Sechstens, er verleugnet sich selbst und wenn er wollt, siebtens, er klammert sich an den Heiland als seine einzige Kraft und Gerechtigkeit. Dann kam die Erhörung. Der Diener kam und sagte, siehe, es geht eine kleine Wolke auf aus dem Meer wie eines Mannes Hand. Es ist also dieser Moment des siebenfachen Betens, bei dem Elia seine eigene Botschaft erlernen muss. Gott zuerst und allein. Selbst der Prophet Gottes muss das lernen. Und damit ist heute Abend niemand mehr exkludiert von uns mit dieser Botschaft. Denn wenn du bei Gott bist, wenn du mit Gott Erfahrungen gemacht hast, wenn du Gottes Botschaft weitergibst, wie du das als Adventist bestimmt tust, dann musst du doch lernen, wie Elia, Gott zuerst und allein. Ich finde es interessant, wie Ellen White dann diesen letzten Satz beschreibt. Ist es euch aufgefallen, was sie dem Diener in den Mund legt? In der Bibel steht das nicht, aber sie sagt, siehe, es geht eine kleine Wolke aus auf dem Meer wie eines Mannes Hand. Ihr könnt das Schrifttum von Ellen White durchforschen. Es gibt da so eine Konkordanz dazu, da kann man das machen. Die Wolke, die so groß ist wie eines Mannes Hand, taucht zweimal auf in ihren Schriften. An zwei Situationen der Menschheitsgeschichte. Hier und bei der Wiederkunft. Wenn sie beschreibt, dass Jesus kommt und das Erste, was die Gläubigen sehen, ist eine Wolke etwas so groß wie eines Mannes Hand. Ganz assoziativ an dieser Stelle, das ist nicht Auslegung und Exegese. Aber es kommt mir so vor, als ob das, was Elia hier lernt, genau dasselbe wäre, was die Adventisten und die Adventgemeinde am Ende dieser Zeit auch lernen müssen und werden.
Es ist das, Gott zuerst und alleine setzen. Sich nicht verlassen auf irgendetwas, was wir haben, was wir tun, was wir sind. Ich glaube, wir sind so in diesem Jahr der Erweckung und Reformation. Das ist das Motto der weltweiten Adventgemeinde gerade. Und ich denke, das ist der Kern von Erweckung und Reformation. Und ich glaube nicht, dass wir das überbetonen können. Gott alleine und zuerst. Wann werden wir diese Wolke sehen, die wie eines Mannes Hand aufsteigen wird? Dann, wenn wir nur noch Gott sehen. Lieben, ich wünsche euch und mir genau diese Entscheidung. Denn es geht um alles. Gott hat dem Elia diese letzte Lektion hier auch noch lernen lassen. Gott ist gnädig, er ist gut. Er gibt nicht auf mit seinen Propheten. Das war bei Jona auch schon so. Und bei Elia ist das so. Und beim Endzeitpropheten, wenn ich das mal so als Gemeinde sagen darf, die diese Botschaft verkündigen sollen, die wir morgen Nachmittag noch anschauen werden, ist das auch so. Gott wird nicht aufgeben. Er wird auch uns, wenn er es nicht schon hat, zu diesem Punkt bringen, dass wir nur noch ihn sehen. Denn dann freuen wir uns darauf, ihn zu sehen. Wollen wir an der Stelle miteinander beten? Ich lade euch dafür ein. Herr Jesus Christus, als Gemeinde haben wir uns bei Weilen immer wieder mal auch schon den endzeitlichen Elia genannt. Wir glauben, dass wir die Botschaft des Elias verkündigen sollen. Und die Botschaft, wie sie sich offenbart in Kapitel 17 und 18 im Königebuch, ist die, dass du allein Gott an der ersten Stelle unseres Herzens sein sollst. Du rufst alle dazu auf, in welcher Lebenslage sie auch stehen, ob sie dich kennen oder nicht kennen, ob sie dich bezeugen oder nicht bezeugen, ob sie dich alleine anbeten oder andere Dinge in ihrem Leben auch noch von großer Bedeutung sind, die dir vielleicht gleichkommt. Du rufst jeden auf und damit auch uns und mich, dich allein und zuerst zu setzen. Ich bin überzeugt, das ist die Grundlage jedes Adventistseins. So hilf uns. Stell uns diese Frage immer und immer wieder, nicht nur heute Abend. Herr, gib keine Ruhe, bis wir Ruhe finden in der Antwort, die die richtige ist und die du hören möchtest. Segne diesen Sabbattag, dass dieser Sabbattag dazu dient, diese Entscheidung festzumachen oder vielleicht gar zum ersten Mal zu treffen. Möge dein Wort wie ein Feuer in unserem Herzen sein. Das ist unser Gebet, Herr Jesus. Amen.
Diese Produktion kommt von Amazing Recordings. Auf unserer Website stellen wir Ihnen freie Audiodateien und vieles andere zur Verfügung. Weitere Medien und mehr über Amazing Recordings unter www.amazingrecordings.org.